Der Durchschnittsbauer, der vor 10.500 Jahren in Jericho lebte, hatte ein deutlich schwereres Leben als der Durchschnittswildbeuter, der 1.000 oder 3.000 Jahre vor ihm in der Gegend lebte. Aber das bemerkte natürlich niemand. Jede Generation lebte im Grunde genauso wie die ihrer Eltern, nur ein bisschen effizienter. Paradoxerweise summierte sich die Abfolge von Verbesserungen, die den Menschen eigentlich das Leben erleichtern sollten, im Lauf der Zeit zu einer drastischen Verschlechterung. Wie konnten sich die Menschen derart verkalkulieren? Aus demselben Grund, aus dem sich Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder verrechneten. Sie waren ganz einfach nicht in der Lage, ihre Entscheidungen mit all ihren Konsequenzen zu überblicken. Jedes Mal, wenn sie sich entschieden, mehr Arbeit zu investieren und zum Beispiel ein Feld zu pflügen, statt die Samen einfach nur auszustreuen, dachten sie, wir müssen zwar mehr arbeiten, aber dafür fällt die Ernte umso reichlicher aus. Wir müssen uns keine Gedanken mehr über magere Jahre machen, unsere Kinder werden nie mehr hungrig einschlafen müssen, das Leben wird so gut. Mehr Arbeit für ein besseres Leben. Soweit der Plan. Der erste Teil des Plans war einfach. Die Menschen arbeiteten mehr. Aber der zweite Teil scheiterte an unvorhergesehenen Wendungen. Die Menschen sahen nicht vorher, dass sie mehr Kinder bekommen würden und dass sie mit der zusätzlichen Ernte nun mehr Münder ernähren mussten. Sie wussten nicht, dass das Immunsystem der Kinder geschwächt würde, wenn sie mehr Haferschleim und weniger Muttermilch bekamen. Sie ahnten nicht, dass sie mit der Abhängigkeit von einer einzigen Nahrungsquelle die Verheerungen einer Dürre deutlich schmerzhafter zu spüren bekommen würden. Und genauso wenig sahen sie vorher, dass in guten Jahren ihre vollen Getreidespeicher Diebe und Feinde anlocken würden, weshalb sie Mauern bauen und Wachen aufstellen mussten. Aber warum gaben sie den Plan dann nicht einfach auf, als er sich als Boomerang erwies? Zum einen, weil Jahrzehnte ins Land gingen, bevor irgendjemand hätte erkennen können, dass die Dinge nicht nach Plan verliefen, und weil sich dann, Generationen später, sowieso niemand mehr erinnerte, dass das Leben jemals anders gewesen war. Und zum anderen, weil das Bevölkerungswachstum jede Rückkehr zum früheren Leben unmöglich machte. Wenn die Dorfbevölkerung dank des Weizenanbaus von 100 auf 110 angewachsen war, welche 10 Menschen wären dann freiwillig verhungert, damit die übrigen zur Lebensweise der guten alten Zeit zurückkehren konnten? Es führte kein Weg zurück. Die Falle war zugeschnappt. Der Traum vom besseren Leben fesselte die Menschen ans Elend. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Was das bedeutet, können wir heute am eigenen Leib erfahren. Wie viele junge Menschen haben nicht nach dem Studium eine Stelle in einem großen Unternehmen angenommen und sich geschworen, sie würden ein paar Jahre ordentlich ranklotzen, Geld auf die hohe Kante legen und mit 40 den Job an den Nagel hängen, um ihren wahren Interessen nachzugehen. Aber wenn der 40. Geburtstag naht, haben sie eine Hypothek und schulpflichtige Kinder am Bein und meinen, ohne Mercedes und Bordeaux nicht mehr leben zu können. Was sollen sie tun? Wieder Wurzeln ausgraben? Natürlich nicht. Stattdessen kämpfen sie um eine Beförderung und strampeln sich weiter ab. Eines der ehernen Gesetze der Geschichte lautet, dass ein Luxus schnell zur Notwendigkeit wird und neue Zwänge schafft. Sobald wir uns an einen Luxus gewöhnt haben, verkommt er zur Selbstverständlichkeit. Erst wollen wir nicht mehr ohne ihn leben und irgendwann können wir es nicht mehr. Nehmen wir ein Beispiel, das Ihnen bekannt vorkommen könnte. In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahllose Maschinen erfunden, die uns das Leben erleichtern sollen. Waschmaschinen, Staubsauger, Geschirrspülmaschinen, Telefone, Mobiltelefone, Computer, E-Mail. Früher hat es viel Zeit gekostet, einen Brief zu schreiben, einen Umschlag zu kaufen, ihn zur Post zu bringen und abzuschicken. Die Antwort ließ Tage und Wochen auf sich warten. Heute können wir innerhalb einer halben Minute eine E-Mail schreiben und sofort eine Antwort bekommen. Haben wir jetzt mehr Zeit für uns selbst? Im Gegenteil. In Zeiten der Schneckenpost haben wir nur Briefe geschrieben, wenn wir wirklich etwas mitzuteilen hatten. Wir haben nicht einfach geschrieben, wie uns der Schnabel gewachsen war, sondern haben sorgfältig über den Inhalt nachgedacht und an Formulierungen gefeilt. Als Antwort haben wir einen genauso überdachten Brief erwartet. Pro Monat haben wir eine Handvoll Briefe geschrieben. Eifrige Schreiber kamen auf einige Dutzend, und kaum jemand setzte sich sofort nach Erhalt eines Briefes hin, um eine Antwort zu schreiben. Heute bekommen wir pro Tag Dutzende Mails, die alle umgehend beantwortet werden wollen. Mit dem Versuch, Zeit zu sparen, haben wir lediglich die Schlagzahl erhöht und unser Leben noch hektischer gemacht. Hier und da kann man noch einem Don Quixote begegnen, der sich standhaft weigert, ein E-Mail-Konto einzurichten. Genauso gab es vor ein paar Jahrtausenden Gruppen von Menschen, die keine Bauern wurden und nicht in die Luxusfalle tappten. Aber um die landwirtschaftliche Revolution in Gang zu bringen, mussten gar nicht alle Menschen mitmachen. Es reichte schon, wenn ein paar in die Falle gingen. Sobald sich im Nahen Osten oder in Zentralamerika auch nur eine einzige Gruppe niederließ und mit der Aussaat anfing, begann der unaufhaltsame Weg in die Landwirtschaft. Da der Getreideanbau ein rasches Bevölkerungswachstum ermöglichte, waren die Bauern den Jägern und Sammlern zahlenmäßig schon bald überlegen. Die Wildbeuter konnten entweder das Weite suchen und ihre Jagdgründe den Bauern überlassen, die sie in Weiden und Ackerland verwandelten, oder sie konnten sich selbst vor den Pflug spannen. So oder so war ihre alte Lebensweise dem Untergang geweiht. Aus der Geschichte der Luxusfallen können wir eine wichtige Lektion lernen. Bei dem Versuch, winzige Fortschritte zu erringen, setzen wir immense Energien frei und bewirken Veränderungen, die niemand vorhersehen konnte und die auch niemand in dieser Form wollte. Niemand konnte die landwirtschaftliche Revolution vorhersehen und niemand wollte sie. Eine Abfolge winziger Entscheidungen, mit denen sich die Menschen den Magen füllen und ein bisschen Sicherheit gewinnen wollten, summierte sich so lange, bis die alten Wildbeuter unter sengender Sonne Wassereimer schleppten.